Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Sarah, es ist ein Tag, an dem die Panik fast auf dem Siedepunkt ist, was das Coronavirus angeht. Wie bist du so drauf? Angst? Krank? Gesund? Völlig irre? Ist dein Kühlschrank voll? Ist der Hund gesund? Ist alles im Lot oder muss ich mir Sorgen machen?
Du brauchst dir überhaupt keine Sorgen machen. Ich bin ja bei so Sachen immer mega tiefenentspannt. Ich habe weder Hamsterkäufe gemacht, noch schiebe ich sonst irgendeine Panik. Mich irritiert ein bisschen das Verhalten meiner Mitmenschen, aber ansonsten geht's mir gut. Und Angst habe ich auch nicht davor, weil am Ende des Tages ist das, glaube ich, Panikmache, wenn ich das mal so sagen darf.
Das ist ganz krass. Man darf nicht in soziale Netzwerke gucken, man darf nicht in Medien gucken. Weil alles, was da passiert, wenn man das mal so auch in Vergleich nimmst, ist ja völlig wahnsinnig. Also tatsächlich, nimm Vergleichszahlen zu anderen Viren und Krankheiten und so weiter. Total lächerlich.
Der Grund, warum ich das so albern finde, ne? Weil das ja auch einfach ein Virusinfekt ist, wie so viele. Jetzt rasten alle völlig aus und unsere ganze Wirtschaft geht jetzt in den Bach runter. Jetzt stehen wir bald alle da und haben keine Kohle mehr, weil wir Angst vor Corona haben. Ja. Ich verstehe ja auch, dass man in Sorge ist um seine Gesundheit. Das ist ja auch gut und richtig, aber man muss ja im Verhältnis gucken, womit hat man es eigentlich zu tun.
Ja, es hängt natürlich auch viel dran. Also lass uns das ruhig mal gleich auf die Hunde wieder projizieren. Es ist ja in der Tat so, dass auch Medien natürlich davon leben, von Berichterstattung. Und ich will jetzt einfach auch gar keine Namen nennen, weil es gibt so ein, zwei Medien, wo ich dann denke, so, mein lieber Freund, also ihr redet immer von Verantwortung, gesellschaftlicher Verantwortung und so weiter und so fort. Was er da tut, ist im Grunde genommen einfach nur Clickbaiting. Und Hauptsache die Schlagzeilen können gar nicht dick genug sein, damit man davon irgendwie profitiert. Und wenn die Wirtschaft in den Bach runtergeht, Hauptsache, es gibt das eine oder andere Online-Medium, das ist irgendwie wichtig. Das ist eine Art und Weise, die mit Rücksichtslosigkeit zu tun hat, finde ich, und mit überhaupt nicht mit Verantwortung. Und mit Rücksichtslosigkeit ist, glaube ich, auch vieles zu erklären, um so ein bisschen den Bogen zu kriegen, was wir ja jede Woche besprechen eigentlich, wenn nicht, also und Rücksichtslosigkeit auch im Umgang mit, nicht nur miteinander, sondern auch mit dem Tier. Ich hatte relativ viele krasse Reaktionen auch auf die letzte Folge, als es um Gewalt gegen Hunde ging und wie man mit Hunden umgeht und so weiter. Und mir ist wieder aufgefallen, und deshalb ist es auch ganz gut, dass es diesen Podcast gibt, dass es ganz viele Menschen gibt, die zwar Hunde haben oder die sich Hunde anschaffen wollen. Ich habe jetzt gerade wieder von einem sehr guten Freund eine WhatsApp gekriegt, der sich ein sehr, sehr süßes Hundebaby angeschafft hat, nachdem er das lange und intensiv besprochen hat, übrigens über Jahre hinweg mit der Familie. Jetzt sind die Kinder etwas größer. Und an dieser Stelle, Tim, wenn du diesen Podcast hörst, ganz viel Freude mit dem Hund. Ich glaube aber auch, dass manchmal fällt mir auf, das geht uns ja beiden so, dass Menschen, Informationen wäre ganz gut. Und ich habe heute tatsächlich, ich konnte es mir nicht nehmen lassen, auch in den sozialen Netzwerken mal einen Post zu Corona abzusondern, wo ich dann geschrieben habe, vielleicht wäre es auch ganz gut, gesicherte Quellen mal zu benutzen, bevor man irgendwelches Zeug daherredet. Und in der Vorbereitung des Podcasts haben wir mal überlegt oder ist mir gekommen, wie wäre es eigentlich, wenn wir einfach mal über zwei Sachen reden, über das Thema Angst, Angsthunde, über die wollten wir das letzte Mal schon sprechen. Und wenn das Thema Angst passt, ganz gut Corona auch dazu. Und vor allen Dingen, wie ist das eigentlich mit Hunden und Corona und Mensch und Corona? Und gibt es da die Möglichkeit, dass sich Menschen über ihren eigenen Hund mit dem Virus infizieren? Wir haben davon gesprochen, als es um Gewalt gegen Hunde ging, dass in China, in dem Epizentrum des Coronavirus, Menschen ihre Hunde aus dem Fenster schmeißen aus Angst, dass sie sich anstecken über ihre Hunde. Vielleicht magst du da als Experte mal was zu sagen, um einfach mal ein für alle Mal eine gesicherte Quelle zu haben, die da auch vielleicht darauf hinweisen kann, wie sich das verhält.
Ja, also ich glaube, was jetzt verwechselt wurde, war das Thema, dass das Tier vom Tier auf den Menschen übertragen worden ist ursprünglich. Und dann gerät der Mensch gleich in Panik und wirft alles durcheinander und informiert sich nicht mehr. Und dann kommen noch die Medien dazu mit ihrem Klatsch und Tratsch und dann ist alles perfekt. Also es ist so, ich habe aus ganz gesicherten Quellen, nämlich ich lese nur auf, auf Seiten der Gesundheitsbehörden in der Regel oder eben jetzt, man kann auch einen ganz leicht zu verstehenden Artikel beim WWF auch nochmal dazu lesen. Also dieses Coronavirus, was jetzt hier umgeht, das ist ja dieses Covid-19. Oder 9, Moment, jetzt muss ich das selber nochmal nachgucken. Covid-9 heißt es, meine ich. Das ist der 19. Das ist der Coronavirus, der übertragen wurde von Wildtieren auf Menschen, ist aber ja nicht von jedem Tier auf jedes Tier oder auf jeden Menschen, von jedem Menschen auf jedes Tier zu übertragen. Es gibt den Coronavirus bei Hunden und Katzen, aber nicht der Coronavirus, der jetzt umgeht. Der jetzt gerade die ganze Welt in stillstehen lässt, dieser Covid-19-Virus, der hat mit Hunden und Katzen überhaupt nichts zu tun. Es hat einen einzigen Fall in China gegeben, wo das nachgewiesen wurde in einer ganz minimal kleinsten Menge im Mund eines Hundes. Dieser Hund lebte bei einer Frau, die selber infiziert war. Sprich, man ist davon ausgegangen, dass dieser eine einzelne Fall, wo das minimalst nachgewiesen werden konnte, ist man davon ausgegangen, dass der Hund einfach irgendwie die Keime von seiner Besitzerin über in den Mund bekommen hat. Und so konnte dieser Abstrich gemacht werden. Dieser Hund ist in Quarantäne und hat keinerlei Symptome oder Sonstiges. Er ist nicht erkrankt, man konnte nur eben geringste Mengen nachweisen. So, und das ist der einzige Fall, wo es bei einem Hund gefunden werden konnte.
Okay.
Und das gilt auch für Katzen, das ist bei keiner Katze nachzuweisen. Der ist mit höchster Wahrscheinlichkeit von Fledermäusen übertragen worden auf einem der Wildtiermärkte oder vielleicht sogar auf mehreren. Und der Grund, warum wir jetzt mit diesem Virus zu kämpfen haben, liegt einfach daran, dass wir immer weiter eindringen in die Tierwelt. Wir gehen immer tiefer, wir gehen an Orte, an denen vorher noch Menschen nicht wirklich gewesen sind, weil wir einfach die Wälder alle wegroden. Also geraten wir immer wieder an neue Stellen, wo auch Viren eben sind, die wir noch nicht kennen. Und jetzt holen wir uns also Fledermäuse aus, werden eingefangen und dann verspeist oder was weiß ich, was die mit denen machen, das weiß ich gar nicht. Und handeln die eben auf diesen Märkten. Und da wurde dieser Virus mit höchster Wahrscheinlichkeit von Fledermäusen auf den Menschen übertragen. Das hat mit Hunden gar nichts zu tun. Und Hunde können diesen Virus weder von Menschen bekommen, noch können sie ihn übertragen. Sie funktionieren auch nicht als Wirt. Und man nennt eine Krankheit, die von Tier auf Mensch oder Mensch auf Tier übertragen werden kann, nennt man Zoonose. Allerdings, wie gesagt, heißt nicht, dass das von jedem Tier auf jedes Tier übertragen werden kann. Das kann auch wirklich ganz spezifisch sein. Und daher kann man jetzt wirklich gesichert und nachgewiesenermaßen sagen, aktuell gibt es keinen Fall, wo ein Hund oder eine Katze an diesem Covid-19-Virus, der gerade umgeht, erkrankt ist. Also kann er ihn ja auch nicht übertragen. Er funktioniert auch nicht als Träger. Also er kann ihn auch nicht weitergeben. Selbst wenn er nicht dran erkrankt, er kann ihn auch nicht weitergeben, diesen Virus.
Also vielleicht ist es dann einfach auch mal ganz gut, vielleicht gilt das, da habe ich wirklich gar keine Ahnung, aber gilt das nicht für jeden Virus erstmal grundsätzlich, dass die Übertragbarkeit, oder ist das auch gefährliches Halbwissen, dass die Übertragbarkeit von Hund auf den Menschen oder auch umgekehrt von Menschen auf den Hund erstmal überhaupt noch nicht nachgewiesen ist, dass das so passieren kann bei keinem Virus der Welt? Oder ist
doch,
das Unsinn?
Das gibt es wohl schon. Es gibt Krankheiten, die sind übertragbar von dem einen auf den anderen, aber eben dieser nicht. Und der Coronavirus, an dem Hunde und Katzen erkranken beispielsweise, den können sie wiederum nicht auf uns übertragen. Also Okay. Die erkranken wohl schon am Coronavirus, aber nicht an diesem. Also nicht an diesem einen Corona, diesem Covid-19, der jetzt gerade umgeht. Der hat damit nichts zu tun. Das ist ein komplett anderer Coronavirus. Da gibt es ja diverse, gibt es verschiedenste. Und das ist bei den Tieren in der Regel eine Darmerkrankung. Und nicht wie bei uns jetzt mit diesem Covid-19-Virus. Das ja, schlägt am meisten ja auf die Lunge. Und bei den Tieren ist dieser eine Coronavirus, der in der Haustierwelt umgeht, ist eine Darmerkrankung sogar, die eigentlich ganz gut zu behandeln ist.
Ist das sowieso so? Ja.
Ja, die sind aber auch deutlich robuster als wir, muss man natürlich auch dazu sagen. Also halten ja, also die viele, also so wie wir Epidemien haben jetzt mit unserem Covid-19, so würde das mit dem Coronavirus bei den Tieren ja auch nicht ausbrechen. in dem Maße, weil das Immunsystem der Tiere, glaube ich, einfach stabiler ist als unseres.
Ja.
Aber wenn man jetzt mal sich das ganz nüchtern anguckt, ist das so, wie viele Erkrankungen, die wir haben, sind ursprünglich mal von Tieren auf Menschen, weil wir zum Beispiel auch wieder HIV-Virus. Das war ja auch ursprünglich eine Krankheit, die erstmal nicht, wir wären an diesem Virus nie erkrankt, wenn wir mal die Tiere in Ruhe lassen würden, ne? Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Wir dringen halt da wirklich in eine Welt ein, in die wir gar nicht gehören, und wir gehen den Tieren so nah. Ja, dann müssen wir auch damit rechnen, das müssen wir einfach dann die Quittung auch bezahlen, dann holen wir uns eben auch die Krankheiten. Das ist nun mal so. Dann, man kann ja nicht nur A sagen, da muss man auch B sagen. Wenn ich da mit Wildtieren zu tun habe, weil ich sie fange oder weil ich sie handel oder esse, ja, dann, wenn die Krankheiten haben, dann muss ich eben die Konsequenz daraus jetzt nun auch tragen. Und dass das jetzt natürlich auf sehr viele Menschen übergeht, die damit nichts zu tun haben, das tut mir herzlich leid. Aber letztendlich müssen wir uns schon ein bisschen darüber im Klaren sein, dass was gerade passiert, liegt auch daran, dass wir einfach unkontrolliert in die Tierwelt eindringen. Und da auch keine Regelungen, es da keine Regelungen für gibt.
Ja, es ist halt der Konsum, Mensch, ne?
Also ja, es ist genau, letztendlich, es ist ein menschgemachtes Problem.
Genau. Also ich glaube auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass Hunde da wahrscheinlich ganz anders reagieren würden. Also wenn sie so weit denken könnten, würden sie wahrscheinlich anders mit so einem Virus umgehen. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Was ich viel schwieriger finde, ist die Tatsache, dass Menschen sich einfach nicht ausreichend informieren. Und dass es einfach auch so ist, dass, also wenn die These stimmt, die du aufgestellt hast, und ich bin komplett bei dir, dass es natürlich auch völlig logisch ist, ja, also auch, dass Viren eine größere Chance haben, sich auszubreiten, alleine durch Klimaerwärmung und so weiter und so fort, ist doch völlig sonnenklar, dass was wir mit der Natur machen, dass da auch Viren und auch tatsächlich vielleicht sogar auch aggressive Viren, die es übrigens immer schon gab, also das ist das, was ich jetzt mal in der Zwischenzeit mal so ein bisschen nachgelesen habe, viel gelesen jetzt, aber wenn man sich so wirklich mal damit beschäftigt, was es für Viren gegeben hat und was es für Epidemien gegeben hat, dann ist das ja im Vergleich immer noch relativ wenig, ja, immer noch verschwindend gering, was da passiert, vor allen Dingen dieser Virus ist einfach auch ganz gut heilbar. Ja. Es ist ja nicht so, dass du hast ihn und du stirbst. Das ist ja totaler Unsinn. Und auch wenn es keinen Impfstoff dagegen gibt. Aber Viren gab es erstmal grundsätzlich immer und erstmal gar nicht neu. Nur irgendwie scheint es so zu sein, dass durch Berichterstattung, soziale Medien und so weiter sowas derart befeuert wird, dass selbst Politiker, und das ist das, was mich total irritiert, also auch ein Gesundheitsminister, der es eigentlich besser wissen müsste, weil er nun mal einfach Gesundheitsminister verdammt nochmal ist, plötzlich völlig krude daher redet, in allen möglichen Talkshows sich anzünden lässt von Panikmacher und so weiter und irgendwelche Geschichten erzählt, von wie wir uns jetzt schützen müssen und wo eventuell Städte abgesperrt werden müssen und lauter so ein Kram. Wo du dann einfach so denkst, naja Leute, ist vielleicht einfach auch mal die Frage, ob wir insgesamt, was Regeln angeht, mal überlegen müssen, wie gehen wir eigentlich so überhaupt gesellschaftlich mit solchen Sachen um und was kommunizieren wir auf welche Art und Weise. Ist jetzt für einen Hunde-Podcast wahrscheinlich viel zu viel, aber wo ich mir sehr sicher bin, ist, dass man im allerersten Schritt, und ich glaube, das hast du gemacht und ich glaube, da war ich jetzt die letzten Tage auch safe dabei, dass man sich einfach mal Quellen schnappt, die valide sind und die gut sind und wo man sich einfach
fundiert,
wo man sich informiert, bevor man irgendwie anfängt, dem Hund auch noch einen Mundschutz zu verpassen. Also
das habe ich gesehen auf einem Foto tatsächlich.
Ja, ich auch.
Hast du es auch? War das der Pudel im Pyjama?
Das war der Pudel im Pyjama. Ich habe aber auch noch einen Rottweiler gesehen irgendwie. Keine Ahnung. Aber das war ernst gemeint. Das war nicht so.
Ja, natürlich. Das ist kein Scherz. Das ist ja das Verrückte. Ich habe jetzt auch tatsächlich Nachrichten bekommen von Menschen, die mich gefragt haben, wie sieht's aus? Müssen wir uns Sorgen machen? Nein. Aber warum geht ihr denn, wenn ihr ja schon den ganzen Tag im Internet rumhängt und euch da anstecken lasst von diesem Wahnsinn, dann lest doch bitte auch wirklich mal auf der Seite vom Robert-Koch-Institut, bei der Weltgesundheitsorganisation, lest mal wirklich mal ein paar Wissenschaftler tatsächlich Zahlen und Daten abgeben. Und natürlich sollten wir nicht leichtfertig damit umgehen, das will ich ja gar nicht sagen, ich will ja nicht sagen, da ist nichts, aber mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und ne, wenn ich im Supermarkt auf meine Nachbarin treffe und die mir nicht mehr die Hand geben möchte, oder jetzt eben im Fitnessstudio habe ich eine Frau gesehen, die hat das komplette Gerät, jedes einzelne, grundgereinigt, bevor sie sich draufgesetzt hat. Also ehrlich, Leute. Wascht eure Hände vernünftig, das solltet ihr im Übrigen sowieso machen. Ihr braucht ja auch jetzt nicht wild rumknutschen mit jedem, sollten wir auch nicht machen. Und, dann ja. Und wenn wir erkranken, das ist ja auch der Punkt, den ich immer wieder, wo ich jetzt in letzter Zeit denke, sag mal, was passiert denn in meinem Land, wenn die ganzen Supermärkte leer gekauft werden? Glauben die denn ernsthaft, dass die nicht mehr an Nahrungsmittel drankommen, hier in Deutschland, dass uns nicht geholfen wird? Also kein Mensch wird hier in sein Haus eingesperrt und dann da einfach verhungern gelassen. Das wird es hier nicht geben. Und also auch dieser Wahnsinn, als wenn jetzt ein Krieg ausbricht und dann am Ende keine Nahrung mehr zur Verfügung steht. Wir werden uns hier schon irgendwie helfen. Das bringt jetzt nichts, auszurasten. Und eine Freundin von mir hat keine Babynahrung mehr bekommen für ihr Baby im DM, weil das alles weggekauft war. Was soll das? Nehmt mal auch ein bisschen Rücksicht auf die anderen. Ich konnte keinen Reis kochen am Wochenende. Ich habe keinen Reis mehr bekommen im Supermarkt. Also es ist irgendwie, ach ja, also finde ich schwierig. Ich finde es ein bisschen albern, sich da jetzt für Wochen einzudecken. Weil ich denke halt wirklich, wir werden so hängen gelassen werden wir hier nicht. Und irgendwie wird man sich da schon ernähren und versorgen gegenseitig.
Ja, also gut, ich denke, naja, das ist, man kann das, ist ein uferloses Thema, weil es einfach, man ja, schaut ja, sich das so rein und man,
ja, ja.
Ja, es ist letztendlich einfach auch so, dass ich mir denke, okay, auch bei Hunden irgendwie, auch da, lass uns darauf zurückkommen gerne. Mhm. Einfach nochmal vielleicht kurz nachdenken, einfach vielleicht auch nochmal nachlesen, einfach mal den Tierarzt fragen, einfach mal Menschen fragen, die sich vielleicht auch lange mit Hunden auskennen, oder überhaupt einen Tierarzt fragen.
Die Hunde sind raus. Die Hunde sind raus. Die haben damit nichts zu tun. Lasst eure Hunde bitte in Gottes Namen in Ruhe. Ja. Weder brauchen die einen Mundschutz, noch müssen sie zum Fenster rausgeworfen werden. Die Katzen auch nicht. Bitte lasst eure Haustiere in Ruhe. Die tun euch nichts. Die können euch nicht gefährlich werden.
Gut.
Das ist nachgewiesen und da brauchen wir uns wirklich keine Sorgen machen.
Angst war immer nie ein guter Berater. Und vielleicht ist es aber auch so, dass wir uns vielleicht um die kümmern, die Angst haben. Mhm. Manchmal nämlich vielleicht aber auch. Dann ist wieder eher das Problem der Mensch. nämlich bei Angsthunden. Das ist eigentlich das Thema, mit dem wir uns vorrangig beschäftigen wollten. Wie ist das mit Angsthunden? Generell kann man sowieso nicht sagen. Ich hatte meine Erfahrung mit Angsthunden, durchaus. Habe das ein oder andere Mal ja auch schon von Kara erzählt, der jungen Sekutsche-Hündin, die damals zu uns kam und die ihre Angst nie verloren hat, die immer dann ihre Angst verloren hat, wenn sie frei war und übers Feld toben konnte und Dinge machen konnte, um sich abzulenken, um nicht abhängig von Menschen zu sein. Immer dann, wenn sie auf sich selbst gestellt war, hatte sie keine Angst, wenn der Mensch in der Nähe war oder etwas von ihr wollte. Mensch im Sinne auch von Autos übrigens und alles das, womit der Mensch so verknüpft ist, war für sie und ist für sie immer noch recht fürchterlich. Die Angst an der Straße hat sie nie so richtig abgelegt. Das ist leider so geblieben. Und ich glaube, es gibt jede Menge Hunde, die erstmal grundsätzlich aus vielen Gründen Angst haben. Du hast deine Erfahrung garantiert auch oft mit Angsthunden gemacht. Und kann man sagen, es gibt einen gemeinsamen Nenner?
Ja, der gemeinsame Nenner wird bei Angstproblematiken halt immer sein, dass es schwierig ist, und das kann man, glaube ich, als Mensch auch gut nachvollziehen, einfach gut zureden, oder der gesunde Verstand hilft einem da nicht. Das sitzt tief drin und eine Angst ist schwer zu kontrollieren. Ich finde, ich finde es persönlich mit einer der schwierigsten Problematiken im Hundetraining, weil es gibt ja verschiedene Ursprünge für Angst. Angst ist nicht gleich Angst. Es gibt als Beispiel einen Hund, der hat eine besonders negative Erfahrung irgendwann gemacht und hat dann jetzt in gewissen Situationen wie Flashbacks oder hat einfach dann dadurch Angst. Dann gibt es Hunde, die sind mangelgeprägt. Die haben einfach zu wenig erlebt und gesehen und sind deswegen in einer Angst, weil sie einfach nicht wissen, was los ist, weil sie einfach überfordert sind mit beispielsweise auch mit Umweltreizen. Und dann gibt es auch Angst, die in Form von Phobien, also einfach ohne, ohne Grund Angst vor Dingen zu haben. Was ich in den letzten Jahren festgestellt habe, ist, dass man am besten mit Angst umgehen kann, wenn man jemanden an der Seite hat, der eben überhaupt keine Angst hat. Und auch das kann man sich, glaube ich, als Mensch gut abrufen, dass wenn ich jetzt ein ängstlicher, unsicherer Mensch bin, bin ich mit jemandem, der auch ängstlich und unsicher ist, nicht gut beraten. Der wird mir nicht gut durchs Leben helfen. Der wird mir auch nicht helfen, meine Probleme zu lösen, weil der ja selber ängstlich und unsicher ist. Mhm. Wohingegen, wenn ich mir jemanden an die Seite stelle, der total selbstbewusst ist, der genau weiß, was los ist, der mich mega gut mitnimmt und sagt, ach, brauchst keine Angst haben hier, zack, ich nehme dich mit, ich passe auf dich auf, alles ist gut, stell dich hinter mich, ich führe dich hier durch den Dschungel. An so jemanden lehnt man sich total gerne, der hilft einem. Mhm. Und das ist das, was ich mal versucht habe, meinen Angstkunden zu erklären, dass und ich kenne das, weil mein allererster Hund war auch ein Angsthund, die hatte so Angst, dass da brauchte nur eine Papiertüte rascheln, da hat die unter sich gemacht. Also die hatte vor absolut allem Angst. Und zwar richtig massive Angst, die war panisch. Und weil sie auch einfach super schlechte Erfahrungen gemacht hatte vorher in der Prägephase. Und was hat man als Mensch automatisch? Erstmal Mitleid. Das heißt, man sieht das Tier, was Angst hat, was womöglich, schlimmstenfalls hast du noch eine Geschichte dazu, dann hast du noch Bilder dazu als Mensch und dann hast du Mitleid mit dem Tier und denkst, dieses arme Tier lebt in Angst, denn es hat dies oder jenes erlebt und es muss da und da durch und das tut mir fürchterlich leid. Und Mitleid ist tief im Herzen angebracht, aber man sollte das dem Hund gegenüber nicht ausstrahlen, weil auch das hilft nicht. Der Hund lebt ja immer so ein bisschen im Moment, den kannst du mitnehmen, den kannst du an die Hand nehmen und mitnehmen. Und wenn du aber mit Mitleid behaftet bist, dann strahlst du das deinem Hund gegenüber auch aus. Und dann gibst du ihm irgendwo auch ein Stück weit Recht mit deinem Mitleid. Beispiel, wenn du Angst hast vor meinetwegen Autos, weil du wurdest mal angefahren von einem Auto. Und immer wenn so ein Auto kommt, nehme ich dich in den Arm und streichel dir sanft über den Rücken und sage, ja, ich weiß, es war schlimm, es war sehr schmerzhaft, was du erlebt hast. Und wir gehen jetzt woanders lang, damit du da nicht nochmal durch musst. Dann ist das sehr gut gemeint, aber es hilft dir nicht. Es bringt dich nicht weiter. Weil wir gehen erstmal dem Problem aus dem Weg, dass das eine und das andere ist, ich verstärke ja dein Mitleid, deine Angst mit meinem Mitleid. Ich bestätige dir das ja. Und das ist etwas, wo wir, wenn wir unserem Hund helfen wollen, uns von frei machen müssen. Das heißt, ich will damit, weiß Gott, nicht sagen, ihr habt kein Mitleid mit eurem Tier. Das dürft ihr, das ist ein ganz gesundes Gefühl und das gehört da ja auch hin. Aber wenn ihr eurem Hund helfen wollt, dann redet nicht mehr drüber. Dann versucht ihr das eurem Hund gegenüber mal auch nach hinten zu stellen. Mhm. Und in den Situationen, in denen der Hund hat, müssen wir ihn führen. Umso stärker und selbstbewusster und stabiler wir den Hund führen, umso mehr helfen wir ihm auch. Dann müssen wir ihn auch ein Stück weit immer mit seiner Angst konfrontieren. Da ist Vorsicht geboten, weil man kann auch da ganz viele Fehler machen. Das ist was bestimmt auch viele Menschen schon erlebt haben. Man denkt, man würde jetzt einfach mal an das Thema drangehen. Man konfrontiert den Hund mit dem, wovor er Angst hat. Und wenn man der Meinung ist, jetzt hat er das nochmal wahrgenommen, jetzt waren wir da drin, jetzt reicht das aber auch für heute und gehen wir wieder raus aus der Situation, dann hat man oft das Problem verschlimmert, weil man zum falschen Zeitpunkt und auf die falsche Art da drangegangen ist. Das sollte man, wenn ein Hund wirklich massive Angst hat, sollte man am besten wirklich mit einem erfahrenen Hundetrainer arbeiten, damit so Fehler nicht passieren. Ich kann das einmal kurz an einem Beispiel festmachen, weil sonst wird das schwer zu verstehen sein. Ich bleib mal beim Beispiel Autos. Also mein Hund hat Angst vor Autos. Jetzt möchte ich den damit konfrontieren. Wir wollen da durch. Wir müssen es verbessern. Es ist Montag. Ich gehe mit ihm an die innere Kanalstraße in Köln zur Mittagshauptverkehrszeit oder irgendwie so, wo ganz schön da was los ist. Wir gehen dahin. Der Hund gerät völlig in Panik, rastet tierisch aus, dreht sich im Kreis. Ich habe ihn doppelt gesichert, damit er mir nicht abhaut. der Stress steigt. Und nach 10 Minuten sage ich so, das reicht jetzt für heute. Wir gehen nach Hause. Der arme Hund, der ist ja völlig gestresst. Und jetzt gehen wir. Ich habe ihn also in die Situation gebracht, habe ihn massiv in Panik geraten lassen. Er hat nichts gelernt, außer dass es fürchterlich war und wir gehen nach Hause. Das heißt, ich habe eigentlich sein Problem verstärkt, denn er hat nicht, zu keinem Zeitpunkt ist er in die Entspannung gegangen und hat irgendwas gelernt. Man sollte immer ein Konzept haben, wenn man sowas macht. Und wenn man, und das, was ich gerade gemeint habe, nennt sich ja quasi jetzt so eine Art Konfrontationstherapie oder Reizüberflutung, ne? Also hat ein Hund Angst vor etwas und ich bringe ihn in eine Situation, wo ganz viel davon ist, dann überflutet ihn das ja. Und da mittendrin in so einem Training wieder nach Hause zu gehen, weil der Hund in totaler Panik ist, verstärkt wahrscheinlich das Problem. Sollte man niemals machen. Also heißt, damit meine ich nicht, geh niemals in so eine Situation, aber geh mit einem Plan in diese Situation. Du gehst erst da wieder weg, wenn dein Hund ein bisschen einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht hat, der sich vielleicht entspannt hat in der Situation. Oder man lang genug da war, dass er einfach irgendwann mal gar nicht mehr sich mit diesen Reizen auseinandersetzen konnte, weil die zu anstrengend waren. Aber das würde ich immer nur machen, wenn ich jemanden an der Seite habe, der auch wirklich weiß, wie man das richtig macht, diese Reizüberflutung.
Verstehe ich alles. Aber das Ding ist doch auch, Sarah, dass man, also ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch, dass die Botschaft ist, um es mal zusammenzufassen, nicht gleich zu viel wollen, sondern wirklich wie bei allen Dingen, wenn man etwas neu erlernen will, und das kennen wir auch von uns, dann macht es keinen Sinn, keine Ahnung, wenn du 5 oder wenn du eingeschult wirst und du willst gleich, sollst gleich Abi machen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Beim Hund ist es einfach so, dass wenn er geprägt ist, wenn er seine Erfahrung gemacht hat und das tief drinsteckt, dann braucht er seine Zeit, dann braucht er vielleicht einfach auch kleine Schritte, um weiter nach vorne zu kommen, um zum Erfolg zu kommen, um vielleicht auch Besserung in Sachen Angst erreichen zu können. Die Frage ist aber auch immer, ja, also es gibt so 2 Dinge, die finde ich zutiefst menschlich. Ich kenne es bei mir auch, dass man so denkt, so okay, ich weiß, wann es dem Hund gut geht oder besser geht. Also gucke ich doch einfach erstmal, damit er sich überhaupt entspannt, dass ich so viel wie möglich solche positiven Situationen erreiche und setze ihn vielleicht nicht so sehr mit den Situationen auseinander, die ihm eigentlich Angst machen, sodass er einfach auch mal raus aus diesem Stress kommt. Und das andere ist, dass man ist letztendlich auch, also bei so extremen Angsthunden und manchmal, und das ist ja leider auch oft so bei Tierschutzhunden so, wenn die ankommen, dass sich sowas dann plötzlich entwickelt oder dass sowas zum Ausbruch kommt, das man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat oder auch dann die Leute vor Ort in den anderen Ländern nicht richtig registriert haben, weil einfach auch zu viele Hunde und zu viel zu tun, dann ist man froh, wenn einer dann irgendwie adoptiert wird. Ist es nicht auch so, dass das manchmal einfach auch ein Zeitproblem ist. Also wenn man einen extremen Angsthund hat und kleine Schritte machen soll, verstanden, aber es ist letztendlich auch richtig, richtig, richtig Arbeit. Und manchmal ist es so, dass selbst wenn man Zeit für einen Hund hat, Zeit für einen Angsthund zu haben und sich damit zu beschäftigen, ist nochmal eine ganz andere Klamotte.
Das hängt halt total vom Fall ab und vom Menschen und vom Team. Das ist total schwer, sich da festzulegen, weil auch was du eben meintest, kleine Schritte oder aus Situationen immer nur so viel, wie es geht, das ist total fallabhängig. Es wird Hunde geben, wo man das dosieren kann. Und es gibt Hunde, da kannst du es gar nicht dosieren. Also ich habe Fälle gesehen, wo die Hunde nicht mehr ansprechbar sind. Und da ist nichts passiert. Da stehst du nicht daneben und sagst, ja klar, guck mal hier, was hier los ist. Der steht hier irgendwie auf der Schildergasse, hat Angst vor Menschen. Nein, ich spreche von Situationen, wo so gut wie gar nichts passiert und der Hund ist nicht mehr anzusprechen. Also Angst kann aus unglaublicher Ausmaße annehmen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und das, wie schnell eine Angst zu bewältigen ist, hängt von dem ängstlich, also von demjenigen ab, der Angst hat, und von aber auch tatsächlich von seinem Partner. Und was ich pauschal sagen kann, ist, eine klare, sichere, gute Führung wird immer gut sein. Wenn man mit Unsicherheit an das Thema drangeht, wird es nicht vielleicht gar nicht klappen, aber auf jeden Fall länger dauern und holpriger sein. Also sich nicht davon verleiten lassen, mit einem ängstlichen Hund ängstlich umgehen. umzugehen. Das sollte man niemals tun. Mit einem ängstlichen Hund gehe ich besonders selbstbewusst um. Dem gebe ich ganz massive, klare Führung. Und ich überlege, was tut dem Tier gut? Und ich, wie kann ich meinen Hund in die Entspannung bringen? Wenn ein Hund richtig in Panik ist, wird er seine Nase zum Beispiel nicht mehr benutzen. Das wirst du beobachten. Ein Hund, der richtig Angst hat, der schnuppert nicht. Der schnuppert noch nicht mal an der Wurst, die du ihm vor die Nase hältst. Der ist in Panik. Der hat die Augen weit aufgerissen. Der benutzt seine Nase nicht mehr. Der hat die Sinne wirklich reduziert und ist in Panik. Das wäre zum Beispiel etwas, wo ich sofort sagen würde, wir müssen als erstes mal den Hund so locker machen, dass er seine Nase wieder benutzt. Und was auch oft vergessen wird, ist dieses Statische, was auch oft passiert, dass man mit einem Hund, der in Angst ist, dann bleiben die Leute immer stehen in der Situation und Bewegung hilft. Am besten eine ganz ruhige, klare, rhythmische Bewegung. Die hilft unten enorm. Das heißt, wenn ich in einer Situation bin, wo mein Hund Angst hat, dann bleibe ich in Bewegung. Wir stellen uns dann nicht hin und es wird statisch. Statisch macht es noch schlimmer. Und dann werde ich versuchen, meinen Hund irgendwie dahingehend zu trainieren, dass wir mit der Nase arbeiten. Irgendwas mit der Nase machen, weil das entspannt ihn auch. Es gibt so viele Dinge, die man tun kann, um einem Hund zu helfen, weiterzukommen. Aber um diese Instrumente zu nutzen, muss ich erstmal ganz stabil sein. Und unser Verhältnis muss so sein, dass mein Hund weiß, der hat so einen Plan. Der ist so dermaßen, hinter den kann ich mich stellen. Der schützt mich. Der weiß genau, wo wir lang gehen können. Der weiß genau, was ist gefährlich und was nicht. Und das bedarf einer ganz klaren Führung. Nur da stehen wir uns selbst im Weg, weil wir haben ja Mitleid. Oder wir sind unsicher, weil unser Hund ist ängstlich. Und dann fällt das sehr schwer. Einen ängstlichen Hund klar zu führen, ist, finde ich, doppelt schwierig. Weil da ist ja eben die Sache mit dem Mitleid. Und oft ist man gerade erst zusammengekommen. Beispiel Auslandshund. Man ist gerade erst zusammengekommen. Und dann ist es noch schwieriger, den Hund klar zu führen.
Sarah, ich glaube, das Patentrezept, das ich am Anfang irgendwie gesucht habe oder den gemeinsamen Nenner, geht sowieso per se nicht, weil wir ja auch immer wieder in unserem Hunde-Podcast sagen, dass es verrückterweise Individuen sind und wir nicht genau wissen, gerade bei, was ist gerade eben angesprochen, Tierschutzhunden, was da eigentlich so vorher passiert ist. Ich glaube, es ist aber auch ein großes Thema. Wir haben das, glaube ich, jetzt zuerst mal angeschnitten, das ganze Thema. Ich glaube, da ist aber noch viel im Hintergrund. Mir würde zum Beispiel anfallen, lass uns doch noch mal drüber sprechen, über eine Art und Weise, was kann ich Menschen wirklich an die Hand geben, die einen Angsthund haben? Was kann ich ganz konkret sagen, wie man da so vorgehen kann? So ein kleines Rezeptpapier vielleicht. Vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, dass man in großen Städten mal sich so einen Überblick verschafft, was es da an guten Hundetrainern gibt. Vielleicht hast du da Hinweise für. Vielleicht ist es auch gut, alles so für die nächste Folge, wo ich meine, es macht Sinn, dass wir auf das Thema Angst nochmal eingehen. Wir hatten heute einen Corona-Schwerpunkt irgendwie aus aktuellem Anlass, was ich auch gut fand. Und vielleicht fallen dir auch noch so ein paar Sachen ein zum Thema Angst und Angsthunde, die wir in der nächsten Folge besprechen können.
Ja, natürlich. Also das ist ja eins meiner liebsten Themen. Ich habe viel und gerne mit Angsthunden immer gearbeitet. Also ich habe viele gute Ideen, was man einem Hund immer Gutes tun kann. Also ohne, dass man Schaden anrichtet, ohne dass man, wo man nicht sagt, das ist erfolgsabhängig oder das muss irgendwie auf eine bestimmte Art passieren. Aber es gibt viele Dinge, die man mit Angsthunden tun kann, die einfach erstmal ihnen schon mal sehr gut tun. Und die Tipps, die kann ich gerne in der nächsten Woche nochmal geben.
Ja.
Und wir können auch gerne nochmal darüber reden, welche Herangehensweise ich persönlich, das ist eh immer eine Meinungssache, aber ich kann wirklich einiges ein bisschen erzählen, wie man da arbeiten kann und was es da alles gibt.
Dann freue ich mich darauf. Auf die nächste Woche mit einem nächsten Podcast, der da natürlich wieder heißt, der will nicht nur spielen. Danke, Sarah, und dir eine schöne Woche.
Dir auch, Mike. Bis bald.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Leis.